ARD. Moin moin zu einer Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien. Ich bin Julia Weigelt, Fachjournalistin für Sicherheitspolitik und seit 12 Jahren Autorin dieser Sendung. Tja, die anderen aus dem Team, die sind jetzt im Urlaub und ich habe jetzt richtig Zeit, endlich mal über ein Thema zu sprechen, das mich schon lange total nervt und gleichzeitig richtig wichtig ist.
Schachspiel der Weltmächte zwischen Präventivkrieg und zukunftsfähiger Rohstoffpolitik.
Sicherheitspolitik für Deutschland, seriös diskutieren und rational planen.
Atomwaffen, Putins Schachspiel im Ukraine-Konflikt.
Sachlichkeit statt Instrumentalisierung, eine klare Forderung für rationale Politikgestaltung der Sicherheitspolitik Niedersachsens.
Bei ihren letzten Auftritten hielt sich Kamala Harris mit Lachen zurück. Sie wirkte staatsmännischer.
Diese Vorstellung einer rationalen Sicherheitspolitik, in der sich Politiker ganz überlegt wie auf einem Schachbrett bewegen und Gefühle als schwach und unprofessionell gelabelt werden. Ich bin überzeugt, nachhaltige Sicherheitspolitik, die die überlagernden und sich gegenseitig verstärkenden Krisen wirklich lösen will, die also eine Welt schaffen will, die für alle funktioniert, so eine Sicherheitspolitik braucht mehr Gefühle. Mehr emotionales Bewusstsein, mehr emotionale Kompetenz. Also mehr Aufrichtigkeit, wie es uns geht und worum es uns geht. Und dieses Thema will ich mit Ihnen und mit euch in 6 Folgen aus allen möglichen Perspektiven genau unter die Lupe nehmen. Das ist Killing Emotions, die unterschätzte Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik.
Folge 1. Komplexer als Schach.
Ich habe mich getroffen mit Politikwissenschaftlern, einem Geheimagenten, Psychologen, einem Historiker, Diplomaten und einem Mediator. Und meine Rechercheergebnisse werde ich jetzt mit einem klugen, kritischen Geist besprechen. Dafür habe ich mir hier ins NDR-Studio eingeladen, eine Person, die keinem Streit aus dem Weg geht.
Ich bin in diese Panzergeschichte über den Ersten Weltkrieg gerutscht, dass wir den Linken immer zu rechts sind und den Rechten immer zu links. Was konnte der Einzelne sehen? Der Soldat im Carré, als die beste Armee der Welt. Es ist nun mal die französische Armee. Was kann der später über die Schlacht erzählen, wenn er die meiste Zeit nur den Hinterkopf seines Vordermannes gesehen hat? Da ist mir der Zahn gezogen worden von den Kolleginnen und Kollegen der Gedenkstätte Neuengamme. Kavallerie gegen Kavallerie, Kavallerie gegen Artillerie, Kavallerie gegen Infanterie, Artillerie gegen Infanterie, Infanterie gegen Infanterie.
Also der deutschen Armee des Ersten Weltkrieges, dass nämlich Wirkung vor Deckung geht. Das war absolut glasklar und ausdrücklich festgeschrieben. Wirkung geht vor Deckung.
Ja, und Wirkung vor Deckung, das ist auch sein Motto. Das ist das Motto des Leiters des Deutschen Panzermuseums im niedersächsischen Munster. Herzlich willkommen, Ralf Raths.
Moin, vielen Dank.
Ja, Ralf, das waren ja Ausschnitte aus deinem mega erfolgreichen YouTube-Kanal. Wie viele Abonnenten habt ihr eigentlich mittlerweile, das Panzermuseum?
Wir sind jetzt bei 121.000 und ein paar, so eine schön gemischte Zahl und sind damit tatsächlich weit vorne in der deutschsprachigen Museumsszene.
Ja, großen Respekt. Du kannst also auch mit viel Begeisterung über Altmetall reden und hast auch keine Angst, dich unbeliebt zu machen und bist auch bereit, mal deine Meinung zu ändern. Und deswegen bist du in meinen Augen genau der richtige Sparringspartner jetzt für mich für diese 6 Folgen von Killing Emotions.
Ich bin gespannt.
Super. Und noch eine Sache, du hast dich auch darauf eingelassen, jetzt ohne große Vorbereitung herzukommen. Also du kennst das Oberthema, ne? So ja. Gefühle in der Sicherheitspolitik, aber du hast keine Ahnung, wen ich genau interviewt habe und was deren Aussage war.
Korrekt, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe mich nicht vorbereitet und ich hoffe, dass ich als weiße Leinwand sozusagen meinen Dienst tun kann.
Ich bin total gespannt. Also ich bin mega gespannt, auch welche Gedanken dir dann zu diesen Rechercheergebnissen kommen. Und ich bin auch total gespannt, wie du dich damit fühlen wirst. Mhm. Wundervoll. Dann steigen wir mal ein. Und das Witzige, ja auf eine Art witzig, ist es ja, dass schon die Bezeichnung Sicherheitspolitik eigentlich voller Gefühle ist. Denn wann sich Menschen sicher fühlen, das ist ja individuell total unterschiedlich. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel dich mal anschaue, Ralf, ne? Also ich habe jetzt extra mal hier Musik rausgesucht, die du normalerweise so zum entspannten Einschlafen benutzt, ja? Also wenn man dich so anschaut, schwarze Klamotten, Heavy-Metal-Shirts, lange Haare, du machst auch viel Kampfsport. Es gibt ganz viele Fotos im Internet, wo du so einen total grimmigen Blick drauf hast. Es gibt bestimmt viele Menschen, die dir auf der Straße begegnen und ein bisschen Angst bekommen.
Teil 1. Sicherheit als Gefühl.
Dabei bist du ja in Wirklichkeit ein ganz harmloser und lieber Mensch. Und in der Forschung ist das auch schon angekommen. Also dieser Unterschied zwischen objektiver Sicherheit auf der einen Seite und subjektiver Sicherheit. Also es ist ja zum Beispiel laut Kriminalstatistik extrem unwahrscheinlich, dass man irgendwie angeschossen wird oder so. Und manche Menschen haben halt trotzdem total Angst davor. Und darüber habe ich mal mit Regina Heller gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Und mit ihr war ich in meiner Nachbarschaft unterwegs, wo ich mich total wohl und sicher fühle. Aber das geht nicht allen so, wenn sie Hamburg-Billstedt besuchen.
In Hamburg-Billstedt leben doppelt so viele Hartz-IV-Empfänger wie im Rest der Hansestadt.
Hamburg-Billstedt. Zwei Tote auf offener Straße gefunden.
Auf Streife mit Zivilfahndern in Hamburg-Billstedt. Ein Arbeiterstadtteil. Der bürgerliche Mittelstand ist in den 70er Jahren weggezogen.
Jugendlicher zu Polizist? Man muss in Billstedt kriminell sein, um was zu werden.
Eine explosive Mischung für alle Beteiligten.
Billstedt, Killstedt.
Was kann man denn jetzt hier über subjektive und objektive Sicherheit lernen?
Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir haben ja hier offensichtlich eine hohe Kriminalitätsrate und Sie fühlen sich aber nicht unsicher. Das ist ja...
Was mache ich falsch?
Ja, was machen Sie falsch? Das ist eine gute Frage. Es ist individuell abhängig, ne? Von den Erfahrungen, die man gemacht hat und von den Erwartungen, die man hat.
Aber es ist auf jeden Fall keine rationale Entscheidung. Also ich bin nicht hierher gekommen und habe mir vorgenommen, so, ich habe jetzt mal keine Angst. Die war einfach nicht da.
Ja, das ist doch super.
Ich frage mich, was man da lernen kann auch für dann wieder das internationale System. Dass subjektive und objektive Sicherheit nicht dasselbe sind und es in alle Richtungen sich auch anders verhalten kann.
Also man kann sich natürlich auch in einer unsicheren Umgebung bewegen und dabei sicher bleiben. Also eine absolute Sicherheit ist wahrscheinlich gar nicht erreichbar. Das heißt, eine gewisse Resilienz, sei es eine individuelle oder gesellschaftliche Resilienz, Resilienz von Staaten, hängt auch damit zusammen, wie gut sie sich in der Unsicherheit bewegt. Also das Bedürfnis, Sicherheit zu schaffen, ist ja nur Ausdruck einer Angst, also absolute Sicherheit zu schaffen. Das spricht nichts dagegen, Vorsorge zu treffen und sich für Eventualitäten, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, auch vorzubereiten oder zu wappnen. Und wir bewegen uns in einer relativen Sicherheit oder relativen Unsicherheit, mit der wir einfach auch umgehen müssen, die man vielleicht auch aushalten muss. Ich glaube, es geht nicht darum, das andere dann auch komplett zu verstehen, komplett anzunehmen, zu übernehmen und so weiter, sondern einfach zu akzeptieren, dass es auch anders sein kann, dass es auch das Anderssein gibt. Das produziert immer eine gewisse Unsicherheit, aber die ist ja nicht existenziell.
Das heißt, es müssten einfach mal mehr Leute nach Billstedt kommen.
Vielleicht, ja, genau. Und sehen, dass alles gar nicht so schlimm ist.
Okay, Ralf, also trinken wir nach Dienstschluss dann mal einen türkischen Tee in Billstedt, oder?
Sehr gerne. Also wir wollen ja auf die Emotionen hinaus. Und das Erste, was mir gerade bei dem, was ich so gehört habe, eingefallen ist, leider, die Analyse hilft ja auch weiter. Also was sie meinte, wir sind in einer Gegend, die erweckt einen Eindruck und das Gefühl ist da. Mein erster Gedanke dazu war, die Analyse, was genau um einen herum passiert, kann einem da schon mal weiterhelfen. Gerade ganz viele Sachen, die in Unsicherheit oder als Unsicherheit empfunden werden, für die betreffende Person oftmals gar nicht zu einschlägig sind. Wenn beispielsweise eine hohe Kriminalitätsstatistik in einem Stadtteil ist und vieles davon ist beispielsweise unter Kriminellen wird das verhandelt, betrifft es mich nicht. Ne? Also es gibt Gewalt und Sachen, die passieren halt untereinander, unter Gruppen, die sich nicht für mich interessieren.
Das ist tatsächlich so eine Hoffnung, die ich auch immer habe, wenn ich mit dem Fahrrad nach Billstedt fahre.
Genau, und das ändert aber nichts daran, dass es andere Verhaltensweisen und Übergriffe gibt, die einen dann doch betreffen können und die zwischen uns beiden zum Beispiel auch ganz unterschiedlich sind.
Absolut, ja. Also ob ich mich sicher fühle, ist also schon mein Gefühl. Und ich wollte jetzt als Nächstes wissen, welche Rolle spielen Gefühle denn in der sicherheitspolitischen Forschung?
Teil 2. Emotionen im Museum.
Dafür habe ich mich getroffen mit Simon Koschut. Er ist Professor für internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Und ich habe mich getroffen mit ihm hier und da habe ich dir mal ein Bild mitgebracht. Ralf, schau das mal an.
nehme das mal zur Hand.
Mhm. Schreib doch mal, was du da siehst und kennst du das Gebäude, was das ist?
Ich glaube, das Gebäude kenne ich. Ich sehe die Aufnahme eines zweistöckigen Hauses mit Spitzdach zwischen Bäumen. Und vorne an einer kleinen Mauer aufgebracht ist der Schriftzug Ort der Kapitulation Mai 1945. Das müsste das Museum Berlin-Karlshorst sein, richtig?
Und dann vor dem Gebäude gibt es außer dem Schriftzug noch was. Mir fällt da noch eine Fahne in
die. Achso, die ukrainische Fahne hängt jetzt davor. Genau.
Okay.
Die fällt aber auch als Farbfleck sofort ins Blickfeld, genau.
Dort wurde 1945 die deutsche Kapitulation unterzeichnet zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Da waren also die Befehlshaber der Wehrmacht da und die Vertreter von Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich. Dieses Haus, das war zuerst das Casino einer Wehrmachtskaserne. Dann zu DDR-Zeiten war es sowjetisches Militärmuseum, lag in Ost-Berlin und dann 1990 zur Wiedervereinigung wurde das umgestaltet. Und heute wird dieses Museum Karlshorst von einem Trägerverein betrieben. Das Geld kommt allein aus Deutschland. Das Spannende ist allerdings die Mitgliederliste in diesem Trägerverein. Denn außer Deutschland sind da auch noch dabei Russland, Belarus und die Ukraine. Und jetzt hast du ja eben schon gesehen, vor dem Haus hängt aktuell nur die ukrainische Fahne. Vor dem 24. Februar 2022 war das anders. Da hingen noch die Fahnen aller vier Nationen vor dem Haus. Auch ja irgendwie als total schönes Zeichen ja dafür, dass diese Zusammenarbeit nach dieser schrecklichen Zeit damals jetzt wieder möglich ist. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist jetzt allerdings nur noch ukrainische Fahne aufgezogen. Und deswegen, bevor wir jetzt hören, was Simon Koschut, mit dem ich ja durch das Haus durchgelaufen bin, was der zu dem Thema zu sagen hat, wollte ich erstmal sprechen über dieses Flaggenthema einfach, ja. Das ja auch total emotional ist. Und darüber habe ich gesprochen mit Jörg Moret. Das ist der Direktor des Museums Berlin-Karlshorst.
Also wenn Sie im Besucherbuch blättern, das fasst die Leute emotional schon sehr an.
Wollen wir mal gucken, was da so steht?
Ja. Hier ist, ich stehe hier mit Entsetzen. Dann allerdings, dass die ukrainische Flagge gehisst ist. Es war damals die UdSSR, vollkommen richtig. Also auch hier, sowas kriegen wir dann auch. Ja, eine interessante Ausstellung und ein wenig geschönt. Ja, die ukrainische Fahne wird hier wieder auch angemalt.
Sie sagen, da ist fehl am Platz.
Ja, genau. Dann natürlich eine sehr beeindruckende Ausstellung. Das lese ich natürlich als Museumsleiter gerne. Das mit der ukrainischen Fahne, dass wir da immer wieder kritisiert werden, das wissen wir jetzt schon, aber das zieht sich hier durch, seit 2,5 Jahren. Das muss man auch sagen. Also das war nicht eine Aufwallung vor 2,5 Jahren. Da war das Buch voll damit. Das läuft jetzt hier noch weiter.
Hier ist auch wieder, ne?
Ja, genau, also eine gute Ausstellung. Aber was soll bitte die ukrainische Flagge am Eingang, ne?
Also Jörg Moret kriegt hier diese Wutwelle also von der einen Seite, weil er sich eben so klar pro-ukrainisch positioniert und gleichzeitig kriegt er allerdings auch eine Wutwelle von der anderen Seite, wie denn so ein Museum, in dem also ja der Beitrag der Sowjetunion an der Befreiung Deutschlands gewürdigt wird, so ein Museum heutzutage überhaupt noch geöffnet haben kann.
Für die laufende Arbeit, die ich ja hier zu vertreten habe, muss ich eben mit vielen Anschuldigungen hantieren. Die gehen auch ins Persönliche.
Mann, in ihrer Haut möchte ich auch nicht stecken. Das ist echt heftig.
Ja.
Okay, also eine Menge Gefühle schon jetzt allein bei der musealen Aufbereitung von Sicherheitspolitik. Jetzt bist du ja, Ralf, so in so einer ähnlichen Situation als Leiter des Panzermuseums. Kennst du da auch solche emotionalen Äußerungen, vielleicht auch von beiden Seiten irgendwie?
Absolut. Also ich habe genau zugehört und war sozusagen trotz des schwierigen Themas erfreut, dass es den Kollegen genauso geht.
Das war keine Schadenfreude, oder?
Nein, genau, man ist nicht alleine. Es war tatsächlich Empathie in dem Fall, Mitgefühl im Sinne von, das kenne ich sehr gut. Bei uns ist es genauso. Also wir mussten auch jahrelang diese Balance nach außen kommunizieren, dass wir natürlich einerseits als Museum uns an Gewaltgeschichte, Kriegsgeschichte, Sicherheitsgeschichte ranwagen und das als dieses berühmte Sine Ira et Studio, also ohne Eifer und Zorn machen, mit einer akademischen Nähe. Aber dass wir dann natürlich auf der anderen Seite von den Besucherinnen und Besuchern immer wieder starke Emotionen zurückgespiegelt bekommen. Also in dem Moment, wo wir ein Thema sachlich angehen möchten, kriegen wir eine emotionale Antwort. Interessanterweise meistens als Vorwurf, dass wir die Emotionen rausnehmen. Also wenn wir sagen, beispielsweise der Westfeldzug 1940, spannendes historisches Thema, diese und jene Fakten, verärgert das auf die Leute, die eigentlich den Ruhm von Opa nochmal durchleben wollen, die Emotionen haben wollen, die positive Emotion, die mit diesem Feldzug verbunden ist. Oder wenn wir beispielsweise die Kriegsverbrechen der Wehrmacht besprechen, dann kommt die Emotion, die Wut oftmals, dass wir die der Roten Armee nicht genug in den Vordergrund rücken. Mhm. Ja, und weil wir als deutsches Panzermuseum natürlich vor allen Dingen auf die Wehrmacht schauen. Das heißt, sogar wenn wir versuchen, die Emotion rauszunehmen, wird das mit umso mehr Emotion vergolten. Wahnsinnig spannend, genau. Mhm.
Ja, danke.
Teil 3. Emotionen in der Politikwissenschaft.
Gut, also das vorweg erstmal zu dem Ort, an dem ich mich getroffen habe mit dem Politikwissenschaftler Koschut, schon mal sehr emotional aufgeladen. Und wir waren übrigens beide vorher noch nie da, er nicht, ich nicht, und waren auch beide ziemlich gespannt, wie sich das denn so anfühlen würde im Kapitulationssaal des Hauses, also da, wo diese Erklärung tatsächlich dann unterschrieben wurde. Aber wir sind gar nicht so weit gekommen erstmal, wir wurden nämlich schon im Vorraum gestoppt.
Okay. Das sind schon die Emotionen.
Tatsächlich, es geht schon tatsächlich los, oder?
Aber richtig cool, ja. Aber richtig explizit direkte Emotionen springen einen hier an.
Also was ist das hier? Das ist so ein schwarzer Riegel, der sozusagen vor diesem Kapitulationssaal steht.
Ja, wie so ein Band der Emotionen, ne? Das sich hier durch den Raum zieht, wo auf die Kapitulation nochmal hingewiesen wird und die entsprechenden Emotionen dazu geäußert werden. Wir sehen hier Trauer, Freude, Verlust, Hoffnung, Angst, also sehr widersprüchliche Gefühle auch, die die Menschen mit der Kapitulation offenbar verbunden haben oder verbinden.
Das überrascht mich jetzt aber ehrlich gesagt auch. Also dass das das Erste ist, wenn man hier reinkommt, auf das man gestoßen wird, die Gefühle der Kapitulation. Wow.
Zeigt, wir sind am richtigen Ort.
Und ist es nicht auch so, dass manche Leute so viel Angst haben dann, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass das, was kommt, besser wird, dass sie lieber das behalten wollen, was sie haben, auch wenn es doof ist?
Ja, das stimmt. Unser Gehirn funktioniert so, dass es erstmal so auf dem beharrt, was wir haben. Also wir haben viel mehr Angst davor, das zu verlieren, was wir haben, als hoffen darauf, das zu gewinnen, was wir vielleicht noch nicht haben. Und das erklärt auch in der internationalen Politik vieles, wenn man sich da zum Beispiel anschaut, dass viele von ihrer Verhandlungsposition zum Beispiel deswegen nicht abrücken, weil sie Angst haben, etwas zu verlieren. Es gibt ein schönes Beispiel, als Arafat 91 die Oslo-Gespräche geführt hat, die Friedensgespräche. Und der amerikanische Außenminister Baker hatte ihn dann versucht, dazu zu überreden, daran teilzunehmen. Und Arafat war da so, nee, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, möchte ich nicht, weil er Angst hatte, was zu verlieren. Ja, seinen Status, seine Reputation. Und Baker hat ihn dann rumgekriegt, indem er ihm gezeigt hat, okay, pass auf, das kannst du verlieren, aber schau noch mal, was du gewinnen kannst. Und das hat ihn dann anscheinend letztendlich überzeugt. Also insofern, diese Angst vor Verlust ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, auch in der internationalen Politik.
So, und jetzt wollen wir mal reingehen?
Trauen wir uns mal, ne? In die heiligen Hallen hier. In den Raum, wo die deutsche Kapitulation unterschrieben wurde. Wir sehen natürlich am Kopfende die Flaggen der vier Siegermächte, die auf den Tischen nochmal stehen und da dann wahrscheinlich die Siegermächte Platz genommen haben. Die Wasserkaraffen, das sieht alles noch sehr, sehr eindrucksvoll aus. Und hier auf dem Bildschirm sehen wir noch die Bilder von damals, wo die Siegermächte, genau. Genau, da sehen wir das Gebäude und die Siegermächte kommen gerade an. Da sind wir vorhin gerade rübergelaufen, wo jetzt die Soldaten über den Hof laufen. Und Soldatinnen, genau, über den Hof laufen. Ja. Man sieht, dass die Teilnehmer sich wirklich versuchen, unter Kontrolle zu haben, dass man hier nicht durch einen plötzlichen Gefühlsausbruch oder die falsche Geste das Ganze noch zum Scheitern bringt.
Hättest du das gedacht, Ralf, dass es in dem Museum direkt mit Gefühlen losgeht?
Nein, und ich finde es großartig.
Was gefällt dir daran?
Tatsächlich, dass diese Facette wirklich wörtlich in den Raum gestellt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dass sie halt ergänzt wird, weil diese anderen Sachen, die Papiere, die Uniform, die Glaskaraffen, dieses ganze Materielle, das wir auch von Fotos scheinbar schon kennen, ja nicht wirklich, aber es scheint und so, dass das ergänzt wird mit was, was wir wirklich nachvollziehen können, also wo wir eine direkte Verbindung zu haben. Also dieser Moment der Trauer bei der Kapitulation, wir haben... Egal, was das System war, aber dieser Gedanke, wir haben für was gekämpft, jahrelang und so viel verloren und jetzt ist es vorbei, das kann man in der Sache nachvollziehen. Und dann ist meine Folgefrage, in dem Maße bestimmt nicht. Mhm. Also was die gemacht haben, erlebt haben und dann ist dieses Projekt gescheitert. Egal wie düster und traurig es war in historischen Zusammenhängen, aber dieser Glaube, wir bauen was Neues und dann scheitert alles. Also diese, es gab ja auch diese Selbstmordwelle am Ende des Zweiten Weltkrieges, die das ja auch in den Mittelpunkt rückt, dass die Menschen einfach gesagt haben, das war's. Das Experiment ist jetzt gescheitert, es kommt auch nichts anderes mehr. Und aber die Freude bei denen, die es überlebt haben, auf der alliierten Seite, die jetzt sagen können, jetzt ist der Tag da, wo es vorbei ist, dass ich jeden Tag Angst haben muss. Also das sind wahnsinnig starke Sachen, wahnsinnig starke Gefühle.
Also Zuspruch da von dir, auch vom musealen Experten.
Sehr.
Ich wollte jetzt natürlich auch mal mit Simon Koschut sprechen darüber, ganz grundsätzlich, welche Rolle spielen Gefühle in der Sicherheitspolitik? Und Achtung, jetzt kommt ein bisschen Theorie, also politische Theorie. Koschut spricht gleich von der sogenannten realistischen Theorie. Und mit realistisch, da meint er jetzt nicht sowas wie, wenn ich zu dir sage, kannst du mal einen Kopfstand machen, Ralf, und du sagst zu mir, das ist jetzt nicht realistisch, Julia, dass ich das hinbekomme, sondern er meint damit so eine Denkschule in den internationalen Beziehungen. Grob zusammengefasst, dass eben Staaten Interessen haben, dass es keine übergeordnete Macht gibt, die irgendwie für Ordnung sorgt, und dass Staaten quasi wie im Dschungel ums Überleben kämpfen müssen. Und da steigen wir jetzt ein, Simon Koschut und ich. Bist du bereit, Ralf?
Jawohl, und gespannt.
Das ist keine emotionslose Theorie, das heißt, es ist nicht so, dass die Emotionen da komplett raus sind. Im Gegenteil, der Realismus geht ja ganz zentral von Furcht als zentralem Motiv von Staaten aus, um ihr Überleben zu sichern. Aber Emotionen und Gefühle werden im Realismus auf sowas Archaisches reduziert, dass es eigentlich gilt zu überwinden. Also Gefühle sind erstmal sozusagen das Problem, nicht die Lösung. Ja? Und um das Gefühl der Angst und der Furcht zu verhindern, versucht man eben, Politik zu rationalisieren. Versucht es wie so ein Schachbrett zu organisieren oder auch physikalisch wie Naturgesetze zu erstellen. Körper X bewegt sich auf Körper Y zu und dann kommt es zu einer Reaktion. Ne?
Und diese Denkschule ist für Koschut einfach nicht stimmig, hat er mir gesagt.
Das Problem ist natürlich erstens, dass Politik so nicht funktioniert, weil Politik natürlich durch Menschen gemacht wird und damit per se schon Emotionen im Spiel sind. Das aber auch, und das ist das viel wichtigere Element, dass Emotionen nicht per se ein Problem sind, sondern dass Emotionen tatsächlich auch zur Lösung von Problemen beitragen können. Wenn ich also das Ziel von Frieden und die Verhinderung von Krieg möchte, dann gibt es bestimmte Dinge, die ich tun muss, um dieses Ziel zu erreichen. Das würde man als rationales Handeln dann bezeichnen. Und was jetzt die neurowissenschaftliche Forschung in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat, und das ist ja wirklich eine Revolution in der Wissenschaft, das kann man wirklich nicht anders bezeichnen, ist ja, dass es einfach nicht stimmt, dass es einfach nicht so ist, dass unser Gehirn nicht so funktioniert, sondern Rationalität im Gegenteil emotionales Input braucht, dass wir ohne Emotionen gar keine rationale Entscheidung, gar kein rationales Handeln treffen können.
Also könnte man sagen, rational ist das Gegenteil von emotional. Und das meinen Sie aber nicht. Sie meinen, dass solche nachhaltigen Entscheidungen, die Frieden als Ziel haben, dass die Ratio und Emotio brauchen. Meinen Sie so?
Genau so. Das ist ja die Annahme, auch die wir aus der Aufklärung schon kennen, ist, dass Ratio und Emotio, also Rationalismus und Emotionen, widersprüchlich sind. Und dass auch eine Hierarchie eintritt, dass Rationalismus erstmal über Emotionen steht. Ne? Und unser Verstand immer über das Gefühl auch herrschen sollte. Das ist ja das, was Kant und andere immer gepredigt haben.
Dass es überhaupt möglich wäre.
Dass es überhaupt möglich ist und dass es moralisch auch gut ist. Mhm. Und beides stimmt nicht. Beides stimmt nicht oder zumindest nur eingeschränkt. Weil es, wie gesagt, Studien gezeigt haben mit Menschen, die über keine Gefühle mehr verfügen können, aufgrund von beispielsweise Krebs im Gehirn, dass bestimmte Gefühlszentren ausgeschaltet werden, dass diese Menschen keine rationalen Entscheidungen mehr treffen können. Und auf dieser Grundlage kann man eben dann feststellen, dass Emotionen eben nicht das Problem sind. Sie können das Problem sein, wenn man zum Beispiel überreagiert oder aus dem Affekt heraus handelt. Sie können auch irrationales Handeln begünstigen, wenn zum Beispiel ich nicht über meine Gefühle reflektiere oder kritisch reflektiere. Aber ohne Emotionen geht es halt nicht. Also diese Wahrnehmung, dass die internationale Politik nur über Interessen und rationales Handeln funktioniert, lässt halt außer Acht, dass Gefühle und Emotionen mindestens genauso wichtig sind. Das ist also kein Widerspruch. Bedingen einander.
Also es ist kein Widerspruch, sondern das bedingt einander. Wie ist das für dich, Ralf? Wie klingt das für dich?
Ich finde es spannend, dass wir das überhaupt annehmen. Ich habe, während ich so zugehört habe, gedacht, im Alltag kennen wir das alle. Also wenn ich mich mit dem Nachbarn streite um, sagen wir mal, überhängende Äste über den Gartenzaun und sowas und ich mache mir eine Planung, wie ich diesen Konflikt aus der Welt schaffe, dann denke ich automatisch darüber nach, wie die Person auch emotional aufgestellt ist.
Also, das ist natürlich ein rein hypothetisches Beispiel.
Rein hypothetisch, also wirklich, nein. Aber das meine ich gerade. Wir haben alle so Alltagsgeschichten und automatisch holen wir in die Strategien, die wir für Konflikte, für Diskussionen haben, holen wir diese Aspekte mit rein. Und ab einer gewissen Ebene scheint das dann rauszufallen. Also wir hatten schon mal darüber gesprochen, in der Militärgeschichte gibt es das auch, dass der Soldat auf dem Schlachtfeld Angst hat oder Mut zeigt, erscheint uns normal. Und Entscheidungen von Stäben, Divisionen, Armeekorps werden plötzlich rein rational scheinbar getroffen. Das ist natürlich Unsinn. Die Leute haben dieselben Emotionen mitgebracht und was wir gerade gehört haben, sie bemühen sich vielleicht, sie zu kontrollieren, mehr oder weniger erfolgreich, aber sie sind ja trotzdem da.
Teil 4. Wie Terroristen Emotionen nutzen.
Also es hört sich so an, als ob das für dich stimmig klingt, was Simon Koschut da gesagt hat. Ich war mit ihm insgesamt 3 Stunden lang unterwegs da in diesem Museum Berlin-Karlshorst. Wir haben über alle möglichen Aspekte gesprochen. Wir werden ihn auch in den nächsten Folgen immer mal wieder hören. Ich will zum Schluss dieser Folge aber nochmal einen Aspekt rausgreifen. Und zwar, wie Regierungen auch ganz gezielt auf die Gefühle von Bürgerinnen und Bürgern einwirken können. Das wird auch als Gefühlspolitik beschrieben. Und Koschut nimmt da das Beispiel Terroranschläge, ja, die ja den Staat als Autorität erstmal in Frage stellen. Also Terrorangriffe zeigen ja, dass der Staat eben seine hoheitlichen Aufgaben nicht erfüllen konnte, also Bürgerinnen und Bürger zu beschützen. Und was Regierungen dann häufig machen, das beschreibt der Politikwissenschaftler hier mal.
Und dann kann man immer sehr schön sehen, wie von staatlicher Seite versucht wird, gegen dieses Gefühl der Bedrohlichkeit, der Angst anzugehen und wieder das Gefühl der Geborgenheit und Schutz des Staates wiederherzustellen.
Haben Sie da noch eine Erinnerung an ein Beispiel, wie diese scheinbare Sicherheit dann wiederhergestellt werden soll oder die Kontrolle?
Ja, ich war zum Beispiel nach dem 11. September in den USA und kann mich sehr gut erinnern, wie der Staat eben Macht demonstriert hat, um dieses Gefühl des Schutzes wiederherzustellen, dass eben zum Beispiel an Flughäfen Soldaten mit Maschinengewehren positioniert wurden, was früher undenkbar war. Das gab es bei uns in der RAF-Zeit ja auch. Und nicht nur Macht zu demonstrieren, sondern auch Präsenz zu demonstrieren. Der Staat ist da, der Staat beschützt dich. Aber letztendlich ist es ja nur symbolisch, weil natürlich kann kein Soldat am Flughafen einen Terroranschlag verhindern. Es ist ja eigentlich absurd, ne, dass die Macht und Autorität eines Staates durch einen Terroranschlag, der natürlich Menschenleben kostet, was furchtbar ist, aber der in der Zahl doch so klein ist, und so unwahrscheinlich, dass er den Staat eigentlich in seinen Grundfesten nicht erschüttern kann. Und trotzdem tut er es durch die mediale Verbreitung und das kollektive Gefühl der Angst und Unsicherheit, das das Ganze produziert. Was, wenn das wieder passiert? Und was, wenn das mir passiert? Wie kann der Staat mich schützen? Und so weiter. Und dass das da natürlich zu einer Überreaktion führt, das ist natürlich klar. Aber grundsätzlich ist das, was man vielleicht Besonnenheit nennen könnte, ist mal ganz wichtig, gerade in Bezug auf solche Anschläge, dass die staatlichen Akteure immer erstmal versuchen, besonnen zu reagieren. Das ist aber in so einem Klima natürlich immer schwierig.
Das heißt, was ist dann Ihr Tipp an politisch Verantwortliche, was den Umgang mit Gefühlen angeht?
Ja, es ist in der Tat schwierig. Also man muss tatsächlich immer die konkrete Situation betrachten. Aber was natürlich gar nicht geht, ist, wenn man als Politiker oder Politikerin diese Emotionen, die schon da sind, noch bewusst schürt. Und das kommt natürlich häufig vor. Und das haben wir auch beim 11. September gesehen, dass die Bush-Administration dieses Gefühl der Angst auch bewusst geschürt hat, um eine politische Agenda auch durchzusetzen. Und das ist das, was PolitikerInnen auf keinen Fall machen sollten, weil die Emotionen eh schon aufgeladen sind und man kann das eh kaum einfangen. Das dann aber auch noch politisch umzumünzen in politisches Kapital, das ist problematisch. Also das sollte auf keinen Fall passieren. Im Gegenteil, man sollte eigentlich eher dagegen arbeiten.
Ralf, und da ist mir Norwegen eingefallen als Beispiel dazu. Kannst du dich da noch dran erinnern, dieser Amoklauf 2011?
Das kann ich tatsächlich, weil der tatsächlich aus den normalen, in Anführungszeichen, Amokläufen, die man so mitbekommen hat, in der letzten Dekade deutlich rausgestochen ist.
Also da ging es um einen rechtsextremen Attentäter, der hat auf der Ferieninsel Utøya und auch in der Hauptstadt Oslo 77 Menschen ermordet.
Heute Nachmittag, kurz nach 3, die Innenstadt von Oslo wird von einer schweren Explosion erschüttert. Eine Autobombe verwüstet mehrere Gebäude im Regierungsviertel, darunter auch den Sitz von Ministerpräsident Jens Stoltenberg. Nur wenige Stunden später schießt ein Mann in Polizeiuniform in einem Jugendcamp wild um sich.
Ein tragischer Tag für Norwegen und er geht weiter. Schüsse werden gemeldet von der Insel Utøya, eine Autostunde von Oslo entfernt. Hier treffen sich die Jungsozialisten und auch der Ministerpräsident wurde in diesem Sommerlager erwartet. Auf einmal wurde um uns herum geschossen. Wir versteckten uns an einem Felsen und wir hofften nur, dass wir überleben. Es war sehr dramatisch.
Sie kamen aus der Hölle, schwammen um ihr Leben. Diese Originalaufnahmen vom Ufer gegenüber der Insel Utøya machen deutlich, was für ein Grauen sich dort abgespielt hat.
Und der damalige Ministerpräsident Jens Stoltenberg, der hat 2 Tage später gesagt, beim Trauergottesdienst im Osloer Dom:
Wir sind immer noch erschüttert über das, was uns getroffen hat. Aber wir geben niemals unsere Werte auf. Unsere Antwort ist mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Humanität. Aber nie Naivität.
Und später hat er dann nochmal gesagt, die Terroristen können sich dazu entschließen, Leben zu nehmen, aber wir bestimmen, dass sie uns die Demokratie, unsere freie und offene Gesellschaft nicht nehmen dürfen. Und Simon Koschut sagt, dass Politiker und Politikerinnen eben die Wahl haben, welche Gefühle sie in solchen akuten Krisen ansprechen wollen.
Das kann man auch bewusst steuern von politischer Seite. Man kann aber auch die andere Seite nehmen und versuchen, das Trennende hervorzustellen, wir gegen die. Also das kann man politisch natürlich schon steuern.
Ja, das zu steuern, sich auszusuchen, welche Gefühle man anspricht dann als politisch Verantwortlicher. Wie klingt das für dich, Ralf?
Mein erster Gedanke war, dass wir da ja fast wieder denselben Fehler machen, weil wir die Politiker und Politikerinnen, die das bewusst steuern, ja auch wieder als reine rationale Tiere hinstellen. Also wenn ich im fremdenfeindlichen Spektrum der Politik sitze, weil ich daran glaube, dass das so ist, habe ich ja nicht wirklich die Wahl, nachher versichernde und liberale Affirmationen auszusprechen, sondern ich werde das nach vorne schieben, was meinem Standpunkt entspricht, auf der anderen Seite genauso. Also er hat natürlich vollkommen recht, dass man sich überlegen kann, was man verstärkt und was man zurücknimmt, oder was man zumindest versuchen möchte, das zu tun. Aber man ist ja trotzdem mit seinen eigenen Emotionen auch gefangen. Also ich meine, Stoltenberg war ja, das hat man bei der Rede gehört, ja in dem Moment auch noch angefasst.
Klar.
Und alles, was er gedacht hat in dem Moment, war ja gefärbt dadurch. Also das ist so ein Begriff, der mir so ein bisschen die ganze Zeit durch den Kopf geht, dass alles sozusagen durch die, oder rationale Entscheidungen durch die Emotionen nicht gesteuert werden unbedingt, sondern eher gefärbt oder durchfärbt werden. Das ist so momentan, wo ich so ein bisschen hingehe. Ja, genau.
Ja. Ein weiterer Aspekt dazu ist ja, dass viele jetzt nach solchen Anschlägen mehr Präsenz von Sicherheitskräften fordern. Die Frage ist allerdings, fühlen sich Menschen denn mit mehr Polizeipräsenz tatsächlich auch sicherer? Also erhöht das die subjektive Sicherheit? Das war ja dieses Thema, was wir zu Beginn hatten, ne, beim Spaziergang durch Billstedt. Und dazu gab es bislang kaum aussagekräftige wissenschaftliche Untersuchungen. Mhm. Und deswegen haben Kriminologen der Uni Gießen das mal untersucht, zusammen mit der Polizei und der Stadt Kassel. Und im April wurde dazu eine Studie vorgestellt. Den Link, den finden Sie und findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Und das Ergebnis ist, dass wenn man mehr Polizei sieht, dass das sogar furchtsteigernd sein kann. Also sogar bei Menschen, die sich vorher selbst mehr Polizei gewünscht haben, wenn die dann beim Blick jetzt aus dem Wohnungsfenster raus so mehr Polizei sehen, dann kann da so ein Gedanke sein, wo Polizei ist, da passiert bestimmt auch was. Überrascht dich das, Ralf?
Überhaupt nicht. Wir hören das ja auch immer wieder, dass die Leute, als die Weihnachtsmärkte stärker beschützt wurden, so allergisch auf die Maschinenpistolen reagiert haben. Die Maschinenpistole als Symbol einer Gewalteskalation schießt schneller, ist tödlicher in Anführungszeichen, wird wahrgenommen als, naja, wenn das da ist, dann bedeutet das, dass auch eine konkrete Gefahr droht. Und diese Interpretation ist ja auch naheliegend. Insofern, und die Leute sind ja auch, das muss man auch immer in Betracht ziehen, sind ja auch nicht blöd. Also die Bank ist niemals sicherer als nach dem Banküberfall. Dann wird sie am besten beschützt. Und den Leuten ist auch klar, dass sozusagen, sogar wenn jetzt nichts passiert, dass nochmal eine Erinnerung daran ist, was passiert ist. Sogar wenn kein Folgeattentat kommt, die Polizeipräsenz erinnert uns immer und immer wieder daran, dass gerade was passiert ist.
Tja. Also komplexes Thema. Ich bin froh, dass wir noch 5 weitere Folgen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Jetzt kommt erstmal die Zusammenfassung für diese Folge 1 von Killing Emotions. Wir haben gesprochen über subjektive Sicherheit.
Also man kann sich natürlich auch in einer unsicheren Umgebung bewegen und dabei sicher bleiben.
Wir haben gesprochen über die emotionale Auseinandersetzung mit Sicherheitspolitik im Museum.
Für die laufende Arbeit, die ich ja hier zu vertreten habe, muss ich eben mit vielen Anschuldigungen hantieren. Die gehen auch ins Persönliche.
Thema war, dass Sicherheitspolitik eben kein Schachspiel ist.
Also diese Wahrnehmung, dass die internationale Politik nur über Interessen und rationales Handeln funktioniert, lässt halt außer Acht, dass Gefühle und Emotionen mindestens genauso wichtig sind.
Und wir haben darüber gesprochen, wie Regierungen nach Terroranschlägen bewusst kollektive Gefühle steuern können.
Das haben wir auch beim 11. September gesehen, dass die Bush-Administration dieses Gefühl der Angst auch bewusst geschürt hat, um eine politische Agenda auch durchzusetzen.
So, Ralf, das war Folge 1. Wie ist dein Fazit jetzt bisher zur Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik?
Einerseits freue ich mich, dass ich ganz klar sagen kann, ich gehöre zu denen, denen klar ist, dass Emotionen zur Sicherheitspolitik gehören und auch zur Wahrnehmung und auch zur musealen Abbildung von Sicherheit und Krieg und Gewalt. Und ich bin überrascht, wie schwer es mir fällt, das irgendwie systematisch zu artikulieren. Also die verschiedenen Einspieler waren, ich habe jedes Mal gedacht, ah, spannend, ja, stimmt. Aber dann kommt dir noch was und ich habe wirklich gemerkt, ich bin noch an dem Punkt, wo ich das noch nicht in einen kohärenten, klaren Satz fassen könnte, sogar wenn ich gezwungen wäre, das zu tun.
Ich feiere total, dass du da bist, einfach weil du so diese Bereitschaft hast, ja, diese Phase der Unsicherheit, ne, du weißt auch nicht so genau, wie kann ich das zusammenfassen, auszuhalten und diese Unsicherheit zu halten, einfach unpräsent zu bleiben und durch das vielleicht dieses unangenehme Gefühl auch so ein bisschen durchzugehen. Und ich freue mich mega auf die nächsten Folgen mit dir.
Ich bin gespannt. Hoffentlich lerne ich was.
Und das war die erste Folge von Killing Emotions. In der nächsten Folge geht es dann darum, warum Menschen überhaupt Gefühle haben und warum viele von uns glauben, dass Sicherheitspolitik so eine rationale Sache sei und was die Rollenbilder von Männern und Frauen damit zu tun haben. Killing Emotions wurde konzipiert und recherchiert von mir, Julia Weigelt. Es sprachen Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik, Christian Alpen, Nicole Graul und Thelke Uffen. Regie, Nikolai von Koslowski. Redaktion, Christiane Glas. Produktion, Norddeutscher Rundfunk 2024. Alle Folgen findet ihr und finden Sie auch in der ARD Audiothek unter Streitkräfte und Strategien Killing Emotions. So, Ralf, erste Folge. Wie war es für dich? Hast du es dir so vorgestellt?
Ja, ich habe bei mir die Befangenheit am Anfang gemerkt und habe ich mich immer mehr entspannt. Das war ganz angenehm. Deswegen habe ich jetzt hohe Hoffnung für die nächsten Folgen.
Du bist schon ganz motiviert, weiterzumachen, oder?
Ich habe ja auch den leichten Job. Ich sitze ja nur und höre einen interessanten Podcast und zwischendurch darf ich was sagen. Wie geil ist das denn? Ich meine, normalerweise sitzt du mal vor einem Podcast und denkst, so, dazu würde ich jetzt auch gerne was sagen. Und jetzt kann ich das einfach machen. Wir sitzen hier, ich höre das zum ersten Mal und kann dann direkt sagen, was ich denke.
Ich finde, du hast den krassesten Job von uns beiden. Einfach, weil du nicht weißt, worum es geht, dass du Kontrolle so loslassen kannst, bewundere ich so hart bei dir, Ralf, einfach.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen, weil ich immer so ein Dreier- bis Vierer-Schüler war in der Schule und dann früh gelernt habe, mir einzugestehen, wenn ich was nicht kann und schnell zum nächsten Punkt zu kommen und dann wenigstens noch ein paar Punkte abzugreifen. Das ist tatsächlich so. Das wegmachen, was man nicht kann und gleich das Nächste. Das war immer meine Strategie. Streitkraft und Strategie. Ach Gott. Jetzt Kaffee.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für die ARD-Audiothek.
Was ist, wenn ich drüben auf der anderen Seite jemanden sehe, den ich kenne und auf ihn schießen muss? Ich hatte noch nie eine derartige Angst.
Ich bin Bente Faust. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, Inge und Hermann, wie sie damals ausgewandert sind, von Föhr nach New York. Dass er irgendwann mit Waffe in der Hand wieder zurück nach Europa muss, das hätte Opa Hermann im Traum nicht gedacht. Im Kern geht es darum, die Geschichte seiner Vorfahren zu kennen. Und wenn du das herausfindest, dann lernst du auch was über dich selbst. Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Hört rein in der ARD Audiothek.